aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Womit fangen wir heute an?
Heute würde ich mit dir gerne über Hoffnung sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Farbflausen, einem Kunstlabel, das alle Farben des Lebens in Illustrationen und Texten sichtbar macht. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Ich würde gerne erst kurz erklären für alle, die heute zuhören, dass wir diese Folge am Mittwochvormittag aufnehmen. Dem Mittwoch, an dem das Wahlergebnis in den USA so gut wie feststeht. Und es ist, glaube ich, nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass es uns gerade ein bisschen abfuckt, oder?
Ja, mir geht's gerade echt nicht gut damit. Kann man so sagen.
Ich bin gestern Abend eigentlich mit so einer gewissen Zuversicht ins Bett gegangen. Ich hatte die Analysen gelesen, die mir recht gegeben haben in meiner Einschätzung. Das wird schon. Ah, da gibt es noch jemanden, der kann irgendwelche Polls viel besser auswerten und so. Und war natürlich dann neugierig. Und als ich dann heute, glaube ich, 5:30 oder so in der Früh mal geguckt habe, war ich so, nee, das kann jetzt ja nicht sein. Mhm. Wie war es bei dir?
Ja, ich konnte total lang gestern nicht schlafen und habe auch noch irgendwelche Podcasts gehört. Ich bin da schon auch ein bisschen nerdig, was das so angeht. Ich habe bestimmt das letzte halbe Jahr ganz viele politische Podcasts gehört, die dann auch mir so ein Gefühl gegeben haben, von wegen, ich verstehe das Rennen total gut und ich weiß irgendwie mehr darüber vielleicht auch als andere, was mir nichts genützt hat und was mich tendenziell voll auf eine falsche Fährte gesetzt hat, weil man halt auch auf das hört und sich aus den Nachrichtenquellen bedient, die schon natürlich immer sagen, es wird ein knappes Rennen, aber die dann doch irgendwie vielleicht auch das bestärken, was man selber hören will. Und irgendwie wirkte es einfach auch so wie so ein No-Brainer, weißt du, zu sagen, wenn du dir die Alternativen anguckst, das ist doch eigentlich gar keine Frage. Und ich konnte lange nicht schlafen und habe dann wirklich irgendwann ganz bewusst mein Handy weggelegt und gedacht, so, ich schlafe jetzt und morgen mache ich auf und dann wird es okay sein. Das wird funktionieren. Ja. Das kann nicht sein, dass dieser Buffoon da nochmal alle verarscht irgendwie, naja, und war aber die ganze Nacht auch unruhig, also habe selbst nachts um 3, als ich sozusagen meiner kleinsten Tochter nochmal die Bettdecke drüber ziehen musste, weil sie aufgewacht war, nochmal ganz kurz reingeguckt, also so, weißt du, so ganz fast manisch,
echt,
so dieses, ich kann jetzt nicht schlafen, ich muss nochmal checken, aber da war noch nicht viel da. Und und heute Morgen habe ich dann ganz am Anfang, als ich aufgewacht bin und diese ganz rote Karte gesehen habe, so habe ich mich irgendwie noch einen kurzen Moment dran festgehalten, so sage 2020 sah es erst auch ziemlich rot aus und dann gibt es ja so dieses Phänomen, ne, so diese quasi rote Fata Morgana, weil halt die Republikaner mehr vor Ort wählen und dann kommen aber die Demokraten mit ihren ganzen Briefwahlstimmen und drehen das nochmal um, so diese Blue Wave. Darauf habe ich dann irgendwie noch so gehofft und habe aber sehr, sehr schnell dann heute Morgen gesehen, das ist eine andere Entwicklung als 2020, also diese Blue Wave, so hoch kann die irgendwie gar nicht mehr sein, dass das noch was wird. Und ich fand es unfassbar schwer, in diesem Schock, in diesem Verzweiflungszustand, in dieser Ungläubigkeit, in dieser, ja, wirklich so Schlag in die Magengrube Stimmung, dann trotzdem ganz normal meine Kinder zu wecken, Brotboxen zu richten, Strumpfhosen anzuziehen und so und irgendwie so in diesem Alltag zu sein. Und habe auch mit den Kindern heute Morgen nicht drüber gesprochen, weil ich einfach das Gefühl hatte, die müssen jetzt alle gut aus dem Haus kommen. Wir wissen ja auch noch nichts, ne? Also das ist ja jetzt auch ein paar Stunden her. Vielleicht dreht sich alles doch noch. Ich will auch niemanden Kehre machen. Aber ich finde es krass, wie so ein politisches Ereignis sich so machtvoll anfühlen kann im eigenen Leben. Weißt du?
Ja, also bei mir war es ähnlich. Ich habe ja heute früh auf jeden Fall noch Zuversicht verbreitet und hatte die auch noch, ne? Ich glaube, du hast dich noch im Detail damit mehr beschäftigt, aber für mich war es eben auch so, solange diese Wahlmänner, auch wenn die Demokraten hinten liegen, keine Ahnung, wie es funktioniert, da kommen dann plötzlich nochmal 18 um die Ecke geschossen und zack, lala. Und dann eben auch den Kindern gegenüber so ein, na ja, das weiß man oft erst Ende November, wie diese Wahl ausgeht, na ja. Und dann halt, ja, wie du sagst, Brotzeitbox füllen, Boxen füllen und wo ist deine Trinkflasche und so. Ja, für mich war erstmal da länger dieses Gefühl, also ich habe diesen Zwischenzustand sehr intensiv wahrgenommen. Dieses, jetzt ist es noch nicht offiziell, but it's going down the drain. Das wird nicht gut enden. Also das ist so, wie wenn man, keine Ahnung, schon weiß, heute Nachmittag beim Zahnarzt, das wird wehtun. Oder noch tut's nicht weh. Und du kannst aber nichts tun. Und die Veränderung kommt durch die Tür. Bald, sehr bald. Du sitzt so hinter der Tür. So, irgendwie.
Ja, so antizipativer Schmerz. Man weiß schon, dass er kommt und man kann nichts tun, um ihn zu verhindern. Und es ist fast schlimmer, diese Ungewissheit oder dieses Wissen, aber noch nicht, ne, es ist noch nicht da, der Schmerz, aber er kommt. Ich weiß nicht, es ist einfach hart. Und natürlich kommt dann bei mir auch gleich so eine bisschen korrigierende Stimme rein, die dann so ein bisschen sagt, also bei mir selber innerlich, die dann sagt, ey, was machst du hier für ein Drama? Ja, du wohnst nicht mal mehr in dem Land und du bist jetzt so völlig erschüttert und geht's noch so ungefähr? Das ist halt einfach eine Wahl. Es passieren jeden Tag zig schreckliche Sachen auf der Welt, ja. Und natürlich treiben die dich auch um, aber warum nimmt jetzt ausgerechnet das dich gerade so mit? Worum geht's da, ne? Ja, okay. Und dann ist es für mich immer so ein wichtiger Schritt, erstmal mir selber einfach dieses antrainierte, mach nicht so ein Drama, wieder abzunehmen und mir selber zu sagen, egal was du fühlst, egal welche Reaktion du hast, auf egal was, du darfst die haben. Wirklich wie bei so einem kleinen Kind, das im Supermarkt weint oder so, dieses Innere, alle Gefühle dürfen sein. Und wenn du eine emotionale Reaktion hast, dann musst du nicht erst noch eine Rechtfertigung stricken, warum die jetzt sein darf, sondern die ist so. Und Gefühle sind per Definition nicht rational. Also wir reagieren auf manche Sachen besonders stark und das hat auch viel mit uns selbst zu tun. Und ich glaube, dass diese Wahl in den USA für viele, gerade jetzt auch in Europa, natürlich auch eine Projektionsfläche in ganz vieler Hinsicht war. Ne? Also es ging um dieses Thema Mann versus Frau, also kann ein bestrafter Sexualverbrecher irgendwie, ja, und der wirklich so alles verkörpert, was wir so unter toxischer Männlichkeit zusammenfassen, wirklich gewinnen gegen eine kompetente, kluge Frau, ja, und es heißt nicht, dass man die perfekt finden muss oder so, aber das war so ein ungleiches Rennen und jetzt hat wieder der Mann gegen eine Frau gewonnen, die um ein Vielfaches kompetenter war, so, ne, das zweite Mal. Und da hängen so viele innere Bilder dran, auch von, ne, die eine stand so für Zukunft und für Verbindung und für eine Form von Menschlichkeit und von, ne, wir wollen dieses alte Kapitel hinter uns lassen. Und er war so dieses zurück in die Vergangenheit und Spaltung und Abwertung und Rassismus, Sexismus, Homophobie, Transphobie, alles. Und dass das sozusagen dann doch für so viele Menschen die attraktivere Botschaft ist, dass das macht ja was auch mit einem selbst. Also man identifiziert sich ja ein Stück weit auch mit diesen KandidatInnen und deren Positionen und hat so das Gefühl, ich will quasi auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und ich will, dass die richtige Seite der Geschichte auch die Geschichte schreiben darf. Und dann auf einmal zu denken, vielleicht sind wir zu wenige. Vielleicht sind wir einfach so eine kleine Blase, die was denkt und der Großteil der Leute denkt was anderes und will was anderes und trägt diese Werte, die mich selber auch so in meiner Arbeit tragen, überhaupt nicht mit. So, weißt du, das sind so sehr erschütternde Erkenntnisse teilweise auch.
Ich meine, du hast es selber gesagt, natürlich sind das Projektionen. Das ist das Einzige, woran ich jetzt versuche, mich so ein bisschen da rauszuziehen. Also so, weißt du, ich war einmal in den Staaten. Ich habe kein vertieftes Verständnis von, was geht sozusagen da auf lokaler, auf regionaler Ebene, wo, also ich habe natürlich alles Mögliche drüber gelesen, aber ich kann jetzt sozusagen mir nicht, vielleicht gibt es ja, wie hierzulande auch, Wahlphänomene, die man quasi gar nicht mit der Ratio begründen kann, in dem Sinne, dass, wie du jetzt das sehr, sehr für mich sehr überzeugend versucht hast zu sagen, wie kann man so jemanden wählen, aber vielleicht steht er ja in Wirklichkeit bei einem tatsächlich Wählenden für ganz was anderes. Und da könnten wir jetzt ganz viele Analogien finden, das können wir später machen oder auch nicht. Also wann auch hierzulande oder anderswo Leute so dermaßen irrational auch gegen ihre ureigensten Interessen wählen. Das ist ein Feld so für die Politologen und Soziologen und es wird sicher unglaublich viele ganz kluge Analysen jetzt plötzlich ganz schnell geben, warum es gar nicht anders sein konnte, als dass es so ist. Aber dass dieses angeblich sei es ja ein Pendel, dass es immer zwischen dem fortschrittlich-progressiven und dem autokratischen, sage ich jetzt einfach mal, oder dem toxischen so hin und her pendeln solle. Mir schlägt es jetzt halt einfach einmal zu viel zurück. Vielleicht habe ich auch in einer gewissen Romantisierung auf so einen Obama-Effekt gehofft.
Ja, und auch auf so ein Signal, ne, für uns, ja.
Als Obama seine Antrittsrede oder in der Wahlnacht, als der seine Rede hält, da sitzt du, also ich sitze davor und heule, weil das so ein, weil wer redet schon so schön wie Barack Obama?
Ja.
Und sagst, bei allem, was man jetzt wieder sagen kann, ja, und der war ja auch so und so und so und so, kann man sagen, dieses vermittel mir Hope, vermittel mir, ich versuch's. Ja.
Ja,
und gerade in der Person, natürlich habe ich von ganz außen in eine Person, die ich gar nicht gut kenne, natürlich in Kamala Harris, auch ganz viel so reinprojiziert, zu sagen, ich denke auch manchmal in Bildern, stell sie dir vor, stell dir vor, diese Frau steigt in Berlin aus dem Flieger und schüttelt Kanzler, hoffentlich noch Olaf Scholz, die Hand. Ich meine, das ist doch wirklich...
Das wäre schön
gewesen.
Davon
muss ich mich so verabschieden.
Ja, genau. Ja. Es war auch, ich hatte auch wirklich dieses innere Bild schon so vor Augen. Die hat sich schon so präsidential verhalten auch, ne? Bei den Auftritten jetzt auch im Wahlkampf teilweise, wo man so dachte, ich kann dich schon so voll sehen. Und es gab so dieses Excitement, es gab so viele Prominente, die dann auch schon so getrommelt haben, was man, glaube ich, auch schnell überschätzt, diesen Effekt. Aber es war eben so dieses Future President, ne, wurde dann oft schon so gesagt, wieder Anmoderation und so.
Yeah.
Ja, also es war auch ein Spiel mit Emotionen. Ich meine, der amerikanische Wahlkampf ist ja krass emotionalisiert, auch gegenüber dem Deutschen. Und die machen ja auch viel so fürs Herz, ne? Also der Second Gentleman hält dann noch seine Rede und die Stiefkinder kommen noch um die Ecke und erzählen was und die Nichten kommen noch und so. Das kann man ja durchaus auch kritisch analysieren und gleichzeitig merke ich auch, das geht bei mir rein wie Butter, weißt du, also es ist wirklich so dieses, das macht auch was mit mir, eine Person dann zu sehen und zu sagen, die hat Familie und die kommt aus dieser Patchwork-Situation und die hat diese ganzen Komplexitäten auch von Familienleben auf dem Schirm, das ist mir ja dann wieder sehr nah, so, ne, und ja, also es ist in ganz vieler Hinsicht eine Projektionsfläche und gleichzeitig, wie du sagst, wir haben ja ein Erstarken von Autokraten sozusagen. Das sieht man ja auch in anderen Nationen. Ja, also ohne jetzt zu tief in die amerikanischen Spezialthemen reinzugehen, aber dieses Project 2025 sozusagen oder diese Agenda, die da Maga-Republikaner so geschnitzt haben und die da jetzt sozusagen die Basis sein soll dieser neuen Trump-Präsidentschaft, das ist absolut erschreckend. Das steht einfach für mich auch nicht einfach nur für blöd für Amerika so, sondern blöd für die ganze Welt. Also da steht wirklich eine Weltordnung auf der Kippe und auch bei solchen Themen wie zum Beispiel Klimaschutz, was ja ein riesen relevantes Thema ist für uns alle, ist es einfach so erschütternd, daran zu denken, dass so eine große Industriemacht, die einfach unglaublich viel bewirken kann in diesem Bereich, da dann so sich verabschieden will, weil ne, das Klima endet ja auch nicht an Landesgrenzen, sondern es betrifft uns alle und ich glaube, das macht auch teilweise diese Hilflosigkeit. Es ist ja keine Einbildung, wenn wir hier in Deutschland sitzen und sagen, diese Wahl betrifft uns auch, sondern Dinge, die dort passieren, haben einen Einfluss auf uns und unser Leben und trotzdem dürfen wir nicht mitbestimmen. So, ne? Und gleichzeitig ist es mir natürlich bei aller Betroffenheit immer noch auch wichtig, sozusagen zu differenzieren und zu sagen, für mich ist das jetzt schlimm auf verschiedenen Ebenen, aber es gibt jetzt sicherlich Menschen in den USA, die unmittelbar betroffen sind von diesem Hass und von dieser geschürten Gewalt und von diesen Restriktionen, ne? Wenn man daran denkt, wie viele Schwangere keine Gesundheitsversorgung bekommen, weil irgendwelche beknackten Politiker dann da Regelungen festgelegt haben, dass Ärztinnen und Ärzte nicht sozusagen nach ihrem medizinischen Sachverstand handeln dürfen, weil sie Angst haben müssen, dass sie sonst ins Gefängnis kommen und dann bluten Schwangere auf Parkplätzen aus. Also das macht mich so wütend und das macht mich so verzweifelt, weil ich einfach denke, diese Wahl und diese Wahlentscheidung wird zur Folge haben, dass da Menschen sterben und dass da Menschen leiden. Und das gibt es natürlich bei ganz vielen anderen Entscheidungen auch. Und wir kommen hier vom Hundertsten ins Tausende, wenn wir jetzt versuchen, die ganze Weltpolitik sozusagen daraufhin zu analysieren. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, es ist eben halt nicht nur eine Wahl. Es ist nicht nur, sitzt da jetzt einer mit einer roten oder einer blauen Krawatte da vorne so ungefähr. Ne? Sondern die Positionen sind so extrem geworden. Und es gibt diese, faschistischen Bewegungen auch in verschiedenen Ländern, die können uns auch Angst einflößen. Und wenn wir uns so ein bisschen an unsere Wahlergebnisse hier in Deutschland erinnern, bei der Europawahl und bei den letzten Landtagswahlen jetzt auch, da können wir uns ja auch nicht bequem zurücklehnen und sagen, das ist jetzt ein rein amerikanisches Problem oder so, sondern wir haben ja durchaus auch unsere autokratischen und faschistischen Kräfte, die anscheinend auf nicht wenige Menschen eine durchaus attraktive Wirkung haben.
Ja, zweimal ja. Also einmal zu diesem, diese Wahl betrifft irgendwie alle und gleichzeitig respektiert man natürlich, dass dieses Land für sich wählt, wie es gewählt hat. Aber dieses Unverständnis darüber, was es für so viele Menschen dort und auf der ganzen Welt bedeuten wird, was jetzt geschehen kann. Bei mir springen jetzt schon so die ersten Abers über die Schulter. Naja, vielleicht die Midterms in 2 Jahren oder vielleicht ist nach 4 Jahren wirklich allen klar, dass der Mann dann wirklich bla, ja. Aber meistens ist ja eine Person, selbst wenn es ein sehr populistischer Wahlkampf ist und sehr auf Personen zugeschnitten, meistens ist ja ist jetzt nicht nur eine einzige Person, die, also wäre er weg, dann würde halt jemand anderer diesen Platz einnehmen und er wäre jetzt auch nicht irgendwie plötzlich ein ganz lupenreiner Demokrat, ja.
Ja.
Ja, und den anderen Gedanken, wo du sagtest, hierzulande, auf Europa guckend, auf Deutschland guckend, eigentlich ist das jetzt das Thema. Eigentlich ist es jetzt, stellt sich mir die Frage, wie können wir hier die AfD verhindern? Wie können wir auch hier das Erstarken des BSW verhindern, um einfach populistischen Kräften nicht nach dem Maul zu reden und deren Denke und deren Agenden zu übernehmen. Und wir sind aber als Gesellschaft oder unsere Politik ist oft sehr gut darin, deren Agenda zu übernehmen. Und vielleicht ist das der Call. Ja? 2025 wird bei uns gewählt. Keine Ahnung, ob viele Leute in den USA gedacht haben, ach was, wird schon gut gehen.
Ja. Weiß ich nicht.
Das sind jetzt keine total sortierten Gedanken, sorry. Aber ich
Nein, nicht entschuldigen. So, nee, also ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, dass dieser Wunsch zu überlegen, was können wir jetzt konkret tun, ein zutiefst menschlicher Wunsch ist, in Krisensituationen zu sagen, ich will wieder in die Selbstwirksamkeit kommen und wo kann ich was tun hier bei uns? Und ich finde es ganz wichtig auch zu sagen, ne, wir sind nicht macht- und hilflos, wir leben in einer eigenen Demokratie, die auch ihre Bedrohungen und Herausforderungen hat. Und hier können wir was tun, und zwar deutlich mehr als in den USA. Und gleichzeitig denke ich so, diese Selbstwirksamkeit, diese Handlungsappelle, die sind wichtig. Aber ich zum Beispiel bin jetzt im Moment gerade noch an einem Punkt, wo ich dazu noch nicht in der Lage bin. Ich bin echt noch im Schock und in der Traurigkeit und in der Angst und so ein bisschen dieses, ich habe das Gefühl, ich muss mir jetzt noch erlauben, für eine gewisse Zeit diese Gefühle zu haben und zu sortieren und zu verarbeiten, um dann wieder in die Handlungsfähigkeit so zu kommen. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt quasi sagen würde, so und jetzt muss ich sofort politisch aktiv werden. Also ich glaube, das würde nicht gut gehen. Ich glaube, ich würde mich da ausbrennen. Und natürlich müssen wir auch immer diese Balance halten und jetzt nicht uns im Selbstmitleid suhlen und dann nicht mehr rauskommen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber ich glaube wirklich jetzt akut ist meine Herausforderung, ich sag jetzt mal für die nächste Woche, selber klarzukommen, meinen Kindern zu sprechen, deren Ängste, Sorgen, Befürchtungen aufzufangen, da mit ihnen zu sprechen, in meinem unmittelbaren Umfeld mit Menschen zu sprechen. Ja. Wir haben auch viele Menschen in unserer Familie und in unserem sozialen Umfeld, die auch sehr enge Beziehungen in die USA haben, teilweise Kinder haben mit amerikanischer Staatsbürgerschaft oder verheiratet sind mit Menschen aus den USA oder sowas. Also wir haben da schon viele Verbindungen in die Richtung, wo das dann auch teilweise um sehr existenzielle Ängste und Sorgen geht, auch um Menschen, die man einfach persönlich kennt und die jetzt bedroht sind in dieser Situation. Und ich finde das immer wichtig und gut und richtig, sich für unsere Demokratie stark zu machen an ganz vielen Enden. Und ich muss gleichzeitig gerade so ein bisschen an Kathi Bohnet denken, die Traumatherapeutin, die wir beide kennen, die ja immer sagt, nur wenn wir selbst gut stehen, können wir andere gut halten. Weißt du, ich habe das Gefühl, ich brauche erst wieder Boden unter den Füßen, bevor ich irgendwas Sinnvolles machen kann zur politischen Situation hier.
Total. Es widerspricht sich meiner Meinung nach überhaupt nicht. das sich nähren und dann in die Kraft kommen und dann handeln und entscheiden.
Ja. Hm. Ja.
Und was sind so deine, weiß nicht, ob du das hier erzählst, was sind so deine kleinen Nährungsrituale? Hast du eins? Hm. Oder ist es eher ein Hingucken, was jetzt gut tut?
Hm. Also ganz spezifisch heute ist es halt auch so, wie es ja so oft ist, dass ich gar nicht so wahnsinnig viel Raum habe jetzt für mich und meine Gefühle, weil ich einfach auch einen vollen Arbeitstag habe und viel zu tun. Und das ist einerseits auch ein Segen, weil ich bleib in der Routine und ich bin auch in gewisser Weise abgelenkt und ich habe ein Gefühl von Produktivität und Selbstwirksamkeit, zumindest dann in dem Rahmen, dass ich einen Vortrag halte oder dass ich in ein gutes Gespräch gehe oder dass ich einen tollen Text geschrieben habe oder so. Und gleichzeitig finde ich das auch schwer, so durchpowern zu müssen, wenn die Seele eigentlich gerade so roh ist. Und ich versuche dann halt tatsächlich die gleichen Selbstfürsorgerituale zu nutzen, die ich auch sonst nutze, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche ein bisschen Seelenstreicheleinheiten. Ne? Ich trinke viel Tee, ich liebe Tee. Ich gucke irgendwelche Lieblingsserien oder höre irgendwelche Podcasts, die mir gut tun. Und ich höre jetzt gerade keine Politik-Podcasts, sondern eher andere Sachen. Ja. Ich telefoniere mit meinem Mann, der gerade auf Dienstreise ist, aber wir regulieren uns dann so ein bisschen aus der Ferne. Ich bin in Kontakt mit Freundinnen und Freunden, wir schicken uns Sprachnachrichten oder schreiben über WhatsApp, schreiben so ein bisschen uns die Fassungslosigkeit von der Seele und suchen die Hoffnung in dem ganzen, in der ganzen Trostlosigkeit. Aber ich merke eben auch so eine Empfindlichkeit, dass ich so merke, ich wähle vielleicht noch ein bisschen genauer aus, womit ich mich gerade befasse und womit nicht. Also ich habe heute zum Beispiel auf Instagram so darüber geschrieben, dass mich diese Wahl verzweifelt macht. Und dann haben ganz, ganz viele Leute geschrieben, mir geht's genauso. Das hat sich total schön angefühlt, nicht allein zu sein mit diesem Gefühl. Also für mich ist auch eine Form von Selbstfürsorge, ne, Gemeinschaft zu suchen und so ein Gefühl von, ja, da so eine kollektive Geschichte zu gehen. Und ein paar Leute haben dann aber halt auch so ganz sicherlich überhaupt nicht böse gemeint, aber so ganz neugierig. Ja, was genau findest du denn jetzt schlecht an Trump? Also liste doch nochmal so die Positionen auf, an denen du dich reibst und so. Und da habe ich so richtig gemerkt, allein das zu lesen hat mich genervt. Und da habe ich auch richtig so bewusst gesagt, ich mache das jetzt zu, ich antworte da auch nicht. Ich will gerade gar nicht mich in so einen emotionalen Ort bewegen, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt irgendwie rechtfertigen oder ich muss jetzt irgendwas erklären, sondern ich bin gerade an dem Ort zu fühlen, nicht an dem Ort analytisch anderen Leuten erklären zu müssen, was da jetzt gerade los ist, so.
Also zu handeln.
Ja, ich habe mal von einem Psychotherapeuten den weisen Satz gehört, dein Körper weiß nicht, was die Krise auslöst. Dein Körper reagiert einfach nur auf die Krise. Also reagier du auf deine Krise, ne, mit Krisenintervention. Und er sagte sozusagen, ob du einen Unfall hattest oder ob du einen Kriegsanfang im Fernsehen mitbekommst, ist für dein Nervensystem total egal. Du kommst in diesen Stress, du kommst in diese Angst und du hast eine körperliche Reaktion. Und im einen Fall würde jeder Mensch sagen, ey, du warst gerade in einem Unfall. Natürlich musst du jetzt nicht funktionieren. Und im anderen Fall sagt man, naja, passiert halt, wir gucken alle Nachrichten so. Und das war mir irgendwie nochmal so ein Impuls, wirklich zu schauen, auf so einer ganz körperlichen Ebene zu gucken, wenn ich schockiert bin von irgendwas, dann wird mir immer total kalt. Und dann wirklich zu sagen, ich muss mir jetzt eine Strickjacke holen, ich muss mir eine Jacke holen, ich muss mir eine Decke holen, ich muss mir einen Tee holen, ich muss mich wärmen, ich muss mich irgendwie ein bisschen einhüllen und ein bisschen schützen und mir Gutes tun und mir auch selber innerlich sagen, du darfst jetzt diese Gefühle haben, du darfst traurig sein, du darfst verzweifelt sein, das ist auch gemein. So, das tut auch weh, Hoffnungen zu verabschieden und du musst jetzt nicht sofort eine Idee, einen Impuls, inspirierende Nachrichten für deine Follower haben, sondern du darfst jetzt auch einfach sein an dem Ort, wo du bist. Das wäre so mein Ding. Ich weiß nicht. Hast du das Gefühl, du brauchst Selbstfürsorge gerade oder hast du das Gefühl,
bei mir sind es verschiedene Sachen. Also ich suche in meiner Beziehung und in meiner Familie Nähe und Geborgenheit, so wie sich's für alle gut anfühlt natürlich. Ich versuche es auf so einer Linie entlang zu gehen zwischen verlottern und zusammenreißen. Also, also es ist völlig okay, dass du jetzt die ganzen Schokokekse aufgegessen hast. So. Also weißt du, jetzt lässt sich da nicht auch noch einen schlechten Tag daraus machen. Ja. Und gleichzeitig aber auch dieses, sich nicht zu suhlen, sondern, also was ich zum Beispiel mache, ist, ich versuche dann so temporär meine Medien, sozusagen so eine gewisse Mediendiät einzuhalten, weil ich einfach weiß, wie ich da ticke. Oder ich versuche, mein Handy so ein bisschen aus den Händen zu lassen. Kann ich das hier sagen? Ich versuche, Termine, die nicht nötig sind, zu verschieben. Also das habe ich mal von Stefan Kunze. Also der sagt, wenn ihm alles zu viel wird, dann versucht er einfach in den nächsten 3 Tagen alles, was er so im, der war in sehr anstrengenden Business-Dingen unterwegs, versucht er möglichst viele Dinge zu verschieben oder abzusagen, einfach um, ja, dass da so ein bisschen Raum entsteht. Also weil ich glaube auch jetzt sozusagen, so weiter zu hasseln, um nur irgendwie und dann in irgendeinem, ja, so halb zerstörten Zustand nachher bei der Schule abzuholen, dann habe ich keine Verbesserung hinbekommen.
Ja, so. Ja, ja.
Also das sind so meine akuten sind so Rückzug, Verbindung, aber wo ich mich auch nicht irgendwie, wo es jetzt keine Rolle gibt, die man jetzt irgendwie so einnimmt, weißt du? So.
Ich mache mir tatsächlich jetzt im Moment gerade auch mit am meisten Sorgen darum, wie ich mit meinen Kindern sprechen kann. Die sind ja sehr unterschiedlich alt und werden da auch unterschiedlich viel von mitbekommen. Und ich glaube, bei den jüngeren Kindern ist dann auch eher die Herausforderung, dass sie natürlich mitkriegen dürfen, dass ich traurig bin oder schockiert oder über was, aber dass ich sie gar nicht so sehr da so reinziehen will, weil ich glaube, denen geht's eigentlich gut und die sollen jetzt ja nicht sozusagen durch mich mit irgendwie Ängsten gefüttert werden oder so. Wir hatten schon ein klein bisschen auch drüber gesprochen, aber halt in so sehr simplen Termini im Sinne von, ja, da findet so eine wichtige Wahl statt und da steht so ein ganz doofer Typ und so eine ganz, ganz kompetente Frau, aber wird schon klappen, so ungefähr. Also das war so die Wahlzusammenfassung und das war natürlich im Nachhinein vielleicht ein bisschen naiv. Und was meine Teenager angeht, ist es halt so, die sind gerade ja wirklich in so einem Alter, und das ist wahrscheinlich bei eurem älteren Sohn ja auch so, wo dann wirklich auch so eine gewisse Politisierung einsetzt, weil die einfach merken, wir sind jetzt auch in einem Alter, wo wir entweder schon oder bald auch mitwählen können. Und das spielt dann irgendwie mehr eine Rolle. Und diese Kampagne spezifisch von Kamala Harris, die war ja auch sehr Gen Z fokussiert, also da wurden auch sehr viele Jugendliche politisiert über TikTok und über Instagram und über diese ganzen Reels und es gab diese Memes, die da in dem Wahlkampf eine Rolle spielt und so, die haben ja schon in einer Weise versucht, auch Social Media auf so eine positive Weise zu nutzen, dass zum Beispiel meine Teenager hier total die Kamala Harris Fans wurden, einfach durch diese ganzen Clips, die sie gesehen haben und immer so sagten, oh, und wir wünschten, wir könnten mitwählen und das ist alles so cool und wenn man sich das anguckt und so, also das war auch spannend, diese Politisierung zu sehen und dann war bei meinen jugendlichen Kindern in den letzten Wochen oft richtig so ein Vibe zu spüren, zu sagen, hey, Politik kann ja voll spannend sein, Politik kann echt was verändern, wir sind so aufgeregt und gespannt auf diese Amerika-Wahl, das wird so toll, wenn Kamala Harris Präsidentin wird, dann merkt man auch so, unsere Stimme als Generation kriegt dann irgendwie mehr Gewicht und das macht dann auch so viel Motivation für unsere Wahlen, die anstehen, weil man halt so sieht, was da passieren kann. Und ich habe mich da so drüber gefreut. Ich habe gestern mit meiner ältesten Tochter abends zusammen mir die Fingernägel blau lackiert, weil sie gesagt hat, das ist jetzt gerade so ein Kamala Harris-Support-Ding, weißt du so. Und dann war das richtig so ein gemeinschaftliches, hey, wir unterstützen das jetzt hier aus der Ferne. Und jetzt fühle ich mich so blöd mit meinen blauen Fingernägeln und mit meinen Phrasen von wegen, nie die Hoffnung verlieren. Und ich denke so, wie kann ich das diesen Jugendlichen, die werden das wissen, wenn sie nach Hause kommen, aber ne, wie kann ich da mit ihnen drüber ins Gespräch gehen und ehrlich sein und auch gleichzeitig irgendwie versuchen, dieses Feuer, das da so ein bisschen in ihnen entstanden ist, auch am Leben zu halten. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass man vielleicht mit 15 sowas miterlebt und dann wirklich so denkt, ja scheiße, doch nicht, wählen bringt halt nichts oder so, weißt du, also so, weil ja Jugendliche schon auch manchmal dazu neigen, in dieser Entwicklungsphase auch dann so ein bisschen in so ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen und zu sagen,
genau,
ja, das war ja nix, das sah ja gut aus auf Insta, hat aber ja nicht funktioniert, dann funktioniert wahrscheinlich hier auch nichts so, weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Also bei den kleineren, jüngeren, wenn sowas ist, versuche ich auch immer so schon irgendwie ansprechen, weil es wäre blöd, wenn es nur irgendwie aus der Schule oder aus dem Kindergarten herumschwappt und man so sagt, ach, habe ich gar nicht mitbekommen, ja, hast ja recht, so. Sondern es irgendwie zu thematisieren, aber auch so nach dem Motto, ja, das könnt ihr jetzt verbuchen oder ihr könnt mitreden, aber komm zu mir, wenn dich da irgendwas bedrückt, aber ich werde jetzt meine Gefühle möglichst, wenn dann nur erklären, dass ich welche habe, aber sie jetzt nicht irgendwie ausbreiten. Und mit der Teenagerschaft bin ich einfach auch ein bisschen erstmal gespannt, was kommt. Man muss ja schon auch sagen, dass wir bringen ja bei unserem Blick auf diese Wahl ganz viel mit an, Wofür steht für dich, wie für mich, die USA? Was denken wir, wie sind wir politisch sozialisiert? Was haben wir über Mitwirkung gelernt? Was denken wir über die Rolle von Männern und Frauen? Was denken wir über Gewalt? Was denken wir über Autokratien? Was denken wir über Machtblöcke? Wie sind wir aufgewachsen mit, so irgendwie, jetzt nur um so ein paar so von diesen 100 politischen Sozialisierungen da anzureißen. Das ist ja für jemanden, der 15, 16, 17, 18 ist, eine ganz andere Nummer.
Ja, ja.
Und wenn dann nur sozusagen übrig bleibt, Politik ist manchmal Euphorie und manchmal ist es, geht's echt in eine andere Richtung. Vielleicht kann daraus auch sowas werden, so eine Politik sind immer Kräfte, die um irgendwas ringen. Lass uns hier ringen, lass uns einen Rest von Wirkmächtigkeit zu zeigen, sagen, irgendwas kannst du in deinem Umfeld tun, wenn du es möchtest, dass deine Welt, die du überschauen kannst, sich ein bisschen in die Richtung bewegt, wie du das jetzt gerade gut findest.
Ja.
Also, dass man vielleicht gar nicht so ins, also ich glaube, ich werde heute Nachmittag nicht so ins ganz große Ganze erstmal gehen, aber erstmal auch gucken, was kommt da.
Ja, ja, ja. Also ich finde es auch immer wichtig, egal über welches Thema man mit Kindern und Jugendlichen spricht, dass man seine eigenen Ängste so ein bisschen in Check hat, um dann sozusagen den Kindern trotz allem, das ist unsere Rolle als Eltern, immer eine gewisse Zuversicht mitgeben zu können. Und ich meine, es gab ja schon viele Situationen im Leben unserer Kinder, wo unheimliche und schlimme Dinge passiert sind, ja, also auch Dinge, die ganz unmittelbar erstmal unheimlicher und schlimmer waren in Sachen, weißt du, Todeszahlen und so, als jetzt so ein Wahlergebnis, ne, also ich meine, wir mussten unseren Kindern erklären, was am 7. Oktober passiert ist, wir mussten erklären, was ist der Krieg zwischen Israel und Palästina und dieser ganze Konflikt im Mittleren Osten, was ich mega komplex und schwierig fand und finde, wir mussten den Ukraine-Krieg erklären und also das waren ja alles Themen, die in den letzten Jahren hochgekommen sind, wo die Kinder teilweise auch mit Fragen und mit Ängsten zu uns kamen, wo es dann wirklich auch um so dieses, wird es auch in Deutschland Krieg geben und solche Fragen ging, wo ich das immer sehr schwierig fand, diese Balance zu halten und gleichzeitig so wichtig fand, egal wie schrecklich was ist, meinem Kind dieses Grundgefühl, du bist sicher, du bist geborgen, trotz allem so zu vermitteln. Und das will ich auch bei dieser Wahl und bei dieser, ne, diesen weltpolitischen Verschiebungen weiterhin tun. Und gleichzeitig, gerade in Momenten, wo es mir selber dann so schlecht geht mit Wahlergebnissen und ich mir dann einfach auch so Sorgen mache um die Implikationen, zum Beispiel in Sachen Klimaschutz, bröckelt manchmal meine eigene innere Sicherheit so weg, dass ich so denke, wie viel Sicherheit kann ich diesen Kindern denn versprechen, wenn man sich mal so anguckt, wo das Klima gerade hingeht, ne? Das betrifft uns ja alle. Und da dann eben zu sagen, ich verdränge nicht, ich verleugne nicht, ich baue nicht so eine, weißt du, so eine Pseudo-Bullabü-Welt, die nichts mit der Außenwelt zu tun hat und trotzdem und immer noch und egal was passiert, ich muss meinen Kindern Zuversicht geben und Halt und Sicherheit geben. Ich finde das manchmal fast unauflösliches Dilemma.
Ja, diese Schere geht halt einfach manchmal so krass auseinander. Also du stehst da und denkst, ich habe gar keine Ahnung. Stichwort Corona. Ja. Und gleichzeitig vermittelst du, es wird alles in Ordnung sein. Und also ich musste auch über das in den letzten Tagen nachdenken, was du gerade sagtest mit der Bubble, weil man macht ihnen ja manchmal mit den besten Absichten etwas vor, um ihnen Sicherheit, Geborgenheit, Hoffnung zu vermitteln. Und das ist ja auch wirklich ein schmaler Grat, um da nicht in, ja, das ist eigentlich, wiederhole ich nur, was du gerade gesagt hast. Also halt einfach, das war, da versucht eine wesentliche Achse, eine Bresche zu bauen, zu sagen, ja, das ist gerade schlimm, ja, aber schau, für dich, für uns gerade kann man es so und so einordnen und irgendwo da hinten ist Licht. Ohne dabei sich so wie so ein naiver Romantiker vorzukommen.
Ja, und man muss halt irgendwie versuchen zu schaffen, dieses Licht auch zu sehen, sonst kann man nicht authentisch davon sprechen, dass man es sieht. Und,
oh, jetzt sind wir schon bei den Kalendersprüchen. Ich weiß genau, was du meinst. Also ich wollte dich nicht verarschen, aber weißt du, was ich meine? Dass man dann manchmal so, ich musste auch gerade an einen denken, dieses, glaube ich, Moses Pelham, dieses, in meinem Weg sind nicht Steine, sondern Stufen, ja, die kommen mir gerade wie gerufen. Also das ist auch so ein, ja, das trägt dich halt, aber nicht, wenn du echt gerade ein bisschen zweifelst.
Ja, ja, ja. Genau, ja, und es, und du hast völlig recht, also das gilt ja generell, wir Menschen sind natürlich, wenn man sich sozusagen so ein bisschen, ne, einfach anguckt, also die Geschichte unserer Art war ja so ein bisschen dieses, wir müssen als Gemeinschaften funktionieren, wir sind mit Empathie ausgestattet, damit wir auch mitfühlen können mit anderen, aber diese Gemeinschaften waren eben für große Teile der Menschheitsgeschichte sozusagen relativ eng gestrickte Communities. Man kannte halt irgendwie 50 oder 100 Leute und wenn da was Schlimmes passiert ist, brauchte es eine gewisse Empathie, damit man sich kümmert. So. Und wir sind alle, sag ich mal, von unserer Art und Weise, wie wir gebaut sind, nicht dafür gemacht, jeden Tag mit allem Leid der Welt konfrontiert zu werden, weil wir davon überfordert sind, vor allem, wenn wir nichts tun können, weil es nicht in unserer eigenen Community stattfindet. Das heißt, wir haben oft sozusagen so eine psychische Reaktion auf Leid und wissen dann nicht, wohin damit, weil wir ja nicht ins Helfen oft kommen können, also zumindest in vielen Situationen. Und deswegen ist für viele Leute zu spenden bei einer Notlage oft was, was ihnen so viel hilft wie bei den Opfern, weil dann dieser Impuls zu sagen, ich muss was tun, da ist. Und gleichzeitig haben wir alle eine gewisse Kapazitätsgrenze und spalten dann gewisses Leid und gewissen Schmerz auch sozusagen von uns ab, weil wir es sonst gar nicht aushalten könnten. Also kein Mensch könnte ein normales Leben hier in Deutschland leben, wenn er sich jederzeit bewusst wäre, wer überall auf der Welt wo an was jetzt gerade leidet oder stirbt. Und gleichzeitig darf diese Abgrenzung natürlich nicht zu so einer Gefühlstaubheit werden, dass man sagt, mir ist der Rest der Welt egal. Und das ist ein relativ neuzeitliches Phänomen, das natürlich durch Social Media und Smartphones und so nochmal total ins Unendliche katapultiert wurde, selbst im Vergleich zu Fernsehnachrichten vor 30 oder 40 Jahren, ne? Was wir alles mitkriegen und wozu wir uns verhalten müssen. Und ich glaube, es ist wichtig, sich einfach anzuerkennen, dass es normal ist, sich davon überfordert zu fühlen, dass wir uns nicht moralisch verurteilen dürfen dafür, dass wir bei manchen Sachen mehr mitfühlen als bei anderen. Das ist einfach physiologisch gar nicht anders möglich. Und was unsere Kinder und unsere Familien angeht, ist es eben manchmal dann, glaube ich, wichtig, sich wieder darauf zu besinnen, dass wir den größten Fußabdruck sozusagen oft hinterlassen können, ganz konkret da, wo wir sind, in unseren Communities, dass wir eigentlich dafür gemacht sind, in einem echten Netzwerk zu leben und miteinander zu sein. Und das fühlt sich natürlich so ein bisschen profan an, zu sagen, die USA wird möglicherweise eine faschistische Nation. Bring deiner Nachbarin doch mal Butter vom Einkaufen mit. So, weißt du, also das fühlt sich blöd an, manchmal das so zu sagen. Und gleichzeitig versuche ich oft in Momenten großer Überforderung ganz konkret Dinge zu suchen, wo ich in meiner Community, in meinem Umfeld, in meinem sozialen Netz einen Unterschied machen kann. Weil ich einfach dann, denke, wenn jeder an dem Ort, wo er ist, was für die Menschen tut, die um ihn rum sind, ist auch schon viel gewonnen. Weißt du, was ich meine? Ist das auch ein Kalenderspruch?
Ich hoffe, ich habe dich da vorhin nicht gekränkt mit dem.
Nein.
Das war nur so ein Spruch. Ich glaube, dass das, ich glaube da sehr dran. Also meine Schwiegermutter war neulich mit meinem Sohn. Es gibt hier Friedensgespräche in der Kirche und dort war ein Imam aus Penzberg und der hat dann wohl unter anderem die Geschichte von der Ameise erzählt. Das ist ein bisschen gruselig, ich tone es jetzt ein bisschen down, aber etwas brennt und der Einzige, der hilft, ist eine Ameise, die immer so einen Tropfen Wasser schleppt. Ja? Und dann fragen alle, ja, wieso machst du das? Und sagt die Ameise, ja, das ist das, was ich tun kann. So habe ich dich verstanden und wenn wir das jetzt nochmal kombinieren mit dem Blick auf Kinder, ich dachte vorhin so, es ist vielleicht einfach auch ein Recht, ein Kinderrecht, Hoffnung und Zuversicht auf ein gutes Leben vermittelt zu bekommen. Und wenn das eine der Aufgaben ist von uns Eltern, dann dürfen wir vielleicht manchmal zu leicht unlauteren Mitteln greifen und oder halt durch kleine Taten vorleben, wie man das tut. Weil ich glaube, einem Kind zu vermitteln, das macht jetzt hier alles überhaupt keinen Sinn. Weißt du, das ist ja in vielen Bereichen so. Also wenn man da so ich finde, man kann mit Kindern auch keine, lohnt es sich, den Joghurtbecherdeckel abzuwaschen oder nicht Diskussionen zu führen, sondern sagen, hey, du kannst das tun. Für die großen Dinge sind die Erwachsenen zuständig. Und bei Teenagern auch so eine Mittel, also so das Feld breiter zu machen, aber trotzdem noch zu sagen, hey, ihr seid schon noch in so einer gewissen, von uns Erwachsenen geschaffenen Struktur, und die verantworten wir halt jetzt auch euch gegenüber. Ich merke gerade, dass mich das überzeugt, was du sagst, ja.
Was ich schon auch mache mit meinen Teenagern speziell, was ich oft ganz wichtig finde, ist manchmal so ein bisschen die Perspektive zu weiten, dass sie nicht die einzigen Teenager sind, die, sag ich mal, in turbulenten Zeiten groß geworden sind. Das ist manchmal so ein bisschen dieses, wenn du heute 15 oder 17 bist, dann ist manchmal so die Wahrnehmung, ach, früher war alles friedlich und es gab diese ganz entspannte Weltordnung. Und also für die heutigen Teenager, die stellen sich ja vor, dass die 90er die coolste, ja, die coolste Zeit, weil alle hatten trendige Neonsachen an und alles war toll. Und dann schon noch mal so aufzumachen und zu sagen, euch ist schon klar, dass als wir geboren wurden, Kalter Krieg war und es wirklich ganz viele Theorien gab, ob das möglicherweise zu einem Atomkrieg kommen könnte zwischen Russland und den USA und wie Deutschland da strategisch blöd in der Mitte lag, sozusagen, was so, also ne, politisch gesehen und mit dem geteilten Deutschland und so. Und wenn ich dann meinen Kindern erzähle, als ne, meine Großeltern nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine Familie gegründet haben, wie wahnsinnig das eigentlich war, nach zwei Weltkriegen zu sagen, wird schon gut gehen jetzt so, ne? Also was da alles hätte schief gehen können, was an so vielen Stellen hätte schief gehen können, wie oft die Welt auch schon am Abgrund stand und dann aber irgendwie ging's weiter so. Und ich will das nicht, wie gesagt, als so ein Glossing over, ne? Also nicht als so ein Schönfärben nutzen, aber es ist schon so, dass manchmal man in der heutigen Berichterstattung auch den Eindruck bekommen kann, so wir leben in der schlimmsten Zeit aller Zeiten so ungefähr. Und das ist einfach auch nicht wahr. Und die Menschheit hat unterm Strich immer wieder, ne, dieses Fortschritt, Gegenbewegung hingelegt. Und wie du sagst, für mich ist das gerade auch eine definitiv Schleife zu viel in Sachen Gegenbewegung. Und gleichzeitig heißt es nicht, dass progressive Werte und Entwicklungen damit beendet sind oder keinen Sinn ergeben, sondern es so hart es ist, man muss sich jetzt halt wieder zusammenrappeln und wieder weiterkämpfen und in 4 Jahren ist die nächste Wahl in Amerika und im nächsten Jahr ist die nächste Wahl bei uns, so, ne? Also es geht immer weiter und man darf nicht aufhören, da zu kämpfen und Hoffnung zu haben, da sind wir dann irgendwann bei Luther und seinem Apfelbäumchen. Aber ja.
Du, aber das ist total, ja, es ist total richtig, weil ich glaube, da sind zwei Sachen drin. Das eine ist halt eine Kränkung, dass es sich nicht immer zum Guten weiterentwickelt, aus unserer Sicht. Das ist ja erstmal eine Kränkung, das muss man, also, ne, wir sind ja eigentlich jetzt gerade auch gekränkt. Also, wieso geht es jetzt nicht in die Richtung, wie wir das wollen? Und naja, ohne Schatten halt kein Licht, also, das bin ich am Kalenderspruch, aber es ist halt, Wir wurden, glaube ich, halt unverhofft heute daran erinnert, dass so das menschliche Leben nun mal ist. Nur es kam halt von so einer unerwarteten Ecke und von so einer abstrakten Ecke. Also sozusagen ein schwerer Unfall im Familienkreis, mit dem kann man quasi fast gleich manchmal besser umgehen als dieses, was du alles vorhin so schon viel besser formuliert hast. Und deswegen ist halt jetzt gerade heute so ein Schattentag. Ja.
Und die darf's geben, genau. Was für mich noch ein wichtiger Satz war, den ich auch mal in einem völlig anderen Kontext aufgeschnappt habe, aber der, an den ich mich heute auch schon erinnern musste, da ging es drum, dass es niemandem besser davon geht, dass es mir schlechter geht. Ich habe manchmal so dieses Gefühl, ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist vielleicht auch so eine, ich weiß wirklich nicht, das ist aber interessant rauszukriegen, das ist vielleicht so eine gesellschaftliche Prägung, dass ich dann manchmal so das Gefühl habe, jetzt geht's anderen Leuten gerade so schlecht und andere sind so verzweifelt, dann darf ich doch jetzt nicht mit meinen Kindern am Tisch sitzen und ein lustiges Kartenspiel spielen. Also fast als wäre das so pietätlos, weißt du, wenn irgendwo was Doofes passiert, dann trotzdem noch nach dem Schönen zu suchen. Und ich habe manchmal diesen Impuls, auch wenn ich dann so diese Self-Care-Tipps sehe, im Sinne von, du hast Stress mit der Wahl, mach dir einen Tee, dass ich dann so denke, ja geil, es gibt halt jetzt in den USA Transpersonen, rassifizierte Personen, ungeplant Schwangere, die haben nicht den Luxus, sich mit Self-Care ablenken zu können, die sind einfach bedroht. Und das ist eine Tatsache. Und gleichzeitig muss ich mich dann immer wieder erinnern, dass keiner dieser Personen in irgendeiner Weise damit gedient ist, wenn ich jetzt hier in Deutschland sitze und es mir schlecht geht, sondern ich darf gucken, dass es mir gut gehen kann und dabei müssen wir manchmal diese fast unerträgliche Gleichzeitigkeit aushalten von, ich spiele hier mit meinen Kindern Karten, woanders ist Krieg. Ja, und dann aber schauen, dass ich sozusagen diese Ressourcen, die ich daraus eben ja auch gewinne, dass ich dann wieder Kraft habe und dass ich dann wieder Motivation habe und dass ich wieder Vertrauen und Zuversicht und Hoffnung habe, dann nutze, um da was Gutes draus zu machen und nicht in diesem, ich kreise nur um mich selbst Ding zu bleiben, so. Und das ist, glaube ich, so eine Erkenntnis, die ich wie ich in einem völlig anderen Kontext erlangt habe, aber die auch in dieser Situation jetzt gerade für mich so ein bisschen nützlich ist, dass ich denke, niemand muss ein schlechtes Gewissen haben, der heute versucht, jetzt trotzdem noch aus diesem Schattentag zumindest einen durchwachsenen Sonnentag mit einzelnen Schauern so ungefähr zu machen, ne?
Ja.
Weil niemandem damit gedient ist, wenn wir uns aus so einer falsch verstandenen Solidarität vielleicht auch, weißt du, in so einem Status von Verzweiflung quasi halten, weil wir das Gefühl haben, wir dürfen jetzt nicht mehr fröhlich sein oder keine Leichtigkeit mehr haben.
Ja, das fühlt sich richtig gut an, der Gedanke. Ja. Das nehme ich gern mit, weil das das entlastet und fordert. Und das gefällt mir. Also, dass man so beide Pole hat, an denen man Kraft schöpft und dann aber auch versucht, Kraft zu geben. Ja. Schön. Ja. Und es gibt gleichzeitig auch Jüngeren um uns rum, also gerade also Kindern, eine Chance, da auch einen guten Platz zu finden und auch einen Beitrag zu leisten. Ne? Also einerseits, dass sie darin vorkommen können und dass sie dann aber auch man mit ihnen gemeinsam in dieses Wir können was bewirken gehen kann.
Ja.
Das ist schön.
Ja.
Okay.
Also was ich für heute jetzt so mitnehme aus unserem Gespräch, ich fand es sehr schön, mit dir darüber zu sprechen, ist wirklich, dass ich glaube, ich gucken muss, dass ich jetzt ganz spezifisch heute für mich eine gute Balance finde aus Raum für meine Traurigkeit und für meine Enttäuschung und für meine Verzweiflung und gleichzeitig auch Raum für meine Normalität und für dieses Bewusstsein, dass ich hier in meinem ganz akuten Leben jetzt, hier und heute, gar nichts verändert hat. Es fühlt sich an, als wäre ich in einem Unfall gewesen, aber ich bin es nicht. Ja, also ich habe eine Stressreaktion, mein Nervensystem ist through the roof sozusagen, aber ich darf mich selber auch daran erinnern, dass ich gerade okay bin. So, ich bin jetzt in keiner akuten Gefährdungssituation, auch wenn es sich so anfühlt. Das versuche ich jetzt mal.
Ja, ich danke dir, das tat gut. Da nehme ich viel für mich mit. Ja, super.
Genau.
Danke.
Ja, cool, Oliver. Ich glaube, mehr können wir für heute zu diesem Thema gar nicht sagen, aber ich fand, da waren ein paar schöne Gedanken und Impulse dabei. Also für mich war es gut. Und ich finde es total witzig, wie manchmal Dinge zusammenpassen, die man so gar nicht planen kann. Wir haben heute ja sehr spontan entschieden, diese Folge zum Thema Hoffnung zu machen und hatten schon lange vorher festgelegt, dass die Folge des heutigen Tages eine ganz besondere Unterstützerin hat, nämlich Jasmin Sturm, anderen besser bekannt als Farbflausen. Das ist ihr Unternehmen. Sie ist Künstlerin. Ich bin schon ein ganz langjähriger Fan ihrer Arbeit. Sie macht wunderschöne Illustrationen. Man kann bei ihr Poster kaufen und Postkarten und kleine Bücher, in denen man selbst Notizen machen kann, aber sie hat auch Bücher in ihrem Shop, die auf ganz berührende Weise Familien unterstützen können. Sie hat zwei wunderschöne Kinderbücher illustriert, die heißen Linus liebt Licht und Momo ist das alles viel zu viel, die hier ganz, ganz viel gelesen werden, wo der Protagonist ein autistisches Kind ist, das mit ganz viel Warmherzigkeit da gezeigt wird in seinen Bedürfnissen.
Ja.
Und was ich auch sehr, sehr liebe, ist ihr Buch Hoffnung, die leuchtet. Da erscheint jetzt in wenigen Tagen die Neuauflage und das ist so ein Mutmach-Bilderbuch, ganzseitig wunderschön illustriert für Erwachsene, dass ich mir tatsächlich öfter auch gerade in schwierigen Zeiten so auf meinen Esstisch lege, damit ich bei meinen Mahlzeiten, die ich ja oft alleine einnehme, wenn dann irgendwie meine Kinder gerade alle unterwegs sind, eben nicht am Handy hänge, sondern stattdessen in Hoffnung geleuchtet blättere und mich so ein bisschen, wie soll ich das nennen, ein bisschen inspirieren und ein bisschen ermutigen lasse. Und Jasmin hat eine unglaublich tolle Art, mit ihrer ganzen Kunst so eine Positivität zu verbreiten, die aber eben nichts von dieser toxischen Positivität hat, nicht dieses Hey, alles wird gut, freu dich so, sondern da ist ganz viel Raum für Zwischenräume, für Zweifel, für Ängste, auch für Mutlosigkeit und dann aber trotzdem immer so diese darüberliegende Haltung von und trotzdem, ne? Und trotzdem darfst du auch ins Leben vertrauen und wieder Mut fassen. Und ich finde, da ist eine unglaubliche emotionale Tiefe drin in dieser Arbeit und gleichzeitig eine ganz besondere Ästhetik. Und ja, also wie du merkst, ich bin echt ein großer Farbflausen-Fan und ich kann allen diesen Shop nur ans Herz legen.
Finde ich, klingt gut, weil dieses, was du sagst, dieses nur das Positive bestärken, das kann ja eher wehtun. Und deswegen ist, wenn du sagst, sie macht es Ja, sie macht es geerdet, dann bin ich wirklich neugierig. Ich kenne Hoffnung, die leuchtet noch nicht. Ich habe mir den Shop natürlich angeschaut vorher. Und wir haben ja einen Rabattcode bekommen für alle, die bestellen wollen. Und gleichzeitig alles groß geschrieben. Und damit bekommt man 10% auf seine Bestellung.
Genau, und gleichzeitig in einem Wort. Und ihr könnt damit auch einen wunderschönen Sticker bestellen im Shop. Den habe ich tatsächlich auf meinem Handy kleben und darauf steht und gleichzeitig. Und der und der leuchtet und glitzert und erinnert an die Gleichzeitigkeit des Lebens. Und das ist auch so typischer Farbflausenspruch, deswegen dieser Code. Okay. Und ich freue mich da total dran, weil es ist ja oft so, ne, wir haben es auch in dieser Folge gesagt, es gibt oft diese Gleichzeitigkeit von Verzweiflung und Hoffnung und Mut und Angst und so. Und ja, das fängt Jasmin wunderbar ein. Und also ja, nutze unseren Rabattcode, Oliver, und bestell dir das Buch.
Genau, also das ist wirklich das passt heute auf eine ganz besondere Art und Weise. Vielen Dank, Knut. Ja, dann würde ich gerne noch in unser Postfach gucken. Wir hatten ja letzte Woche, das letzte Mal die Folge zum Thema Advent und Co., sage ich mal. Und da gab es jetzt zwei spezifische Fragen, die offen geblieben sind. Und die würde ich dir gerne eine nach der anderen stellen. Also die eine ist, du hattest ja zum Schluss gesagt, Adventskalender für die Kleinen macht keinen Sinn. So, ne, sage ich jetzt mal salopp. Da schreibt uns Alina, das macht für mich total Sinn, dass dieser für Kleinkinder gar keinen Sinn ergibt. Wie habt ihr das denn mit euren Kindern gemacht? Ich habe eine Tochter 7 Jahre, die damit etwas anfangen kann. Mein kleiner Sohn 3 Jahre wahrscheinlich noch nicht. Aber ist das nicht ungerecht, dass er dann keinen bekommt? Habt ihr Ideen? Welche Ideen habt ihr, diesen Konflikt zu lösen?
Okay. Weil die konkrete Frage war, wie wir das gemacht haben, kann ich das gerne erzählen. Bei uns ist es so, dass Kinder vor dem Schulalter keinen klassischen Adventskalender bekommen, sondern so einen Christmas Stocking, also so einen großen Weihnachtsstrumpf, wie man den in den USA in den Kamin hängen würde. Und dieser Strumpf hängt an der Zimmertür und jeden Morgen ist da eine Kleinigkeit drin zum Advent, aber eben eine. Ah, ne? Das heißt, es gibt sozusagen keine Türchen oder keine Girlanden oder so. Und meine Schwiegermutter bereitet netterweise für mich zur Entlastung diese kleinen Paketchen alle vor. Das heißt, ich habe sozusagen in meinem Schlafzimmerschrank also 2 Kisten mit jeweils 24 Tütchen, mit jeweils kleinen Naschi-Sachen drin oder so, die ich dann einfach morgens beim Aufstehen nur noch kurz so plopp in diese Socken versenken muss. Also ich empfehle diese Kombination aus diesen Strümpfen und dieser Schwiegermutter, das ist das Optimum. Und meine großen und meine großen Kinder haben dann sozusagen die klassischen Adventskalender mit den Säckchen, die man halt auch sieht. Aber das ist eben auch was ich sozusagen in unserer Familie immer total gut erklären konnte, im Sinne von für die kleinen Kinder gibt's die tägliche Socke, das weiß dann auch der Weihnachtswichtel, der bringt das dann vorbei. So. Und die größeren Kinder, die haben dann sozusagen die Adventskalenderreife. Genau.
Gut, und ein Hoch auf wir machen auch mal eine Schwiegermutter-Folge.
Ja, ja.
So, und ähnlich verwandt schreibt Christina, wie gehe ich mit der kindlichen Enttäuschung um, dass zum Beispiel der Wichtel oder auch der Nikolaus nur zu einem Freund meines Kindes kommt, aber nicht zu uns. Weil für mich, sagt sie, wäre es persönlich mit viel zu viel Mental Load verbunden, deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Aber das kann ich so natürlich meinem Kind nicht erklären, da es ja den Wichtelzauber vom besten Freund zerstören würde.
Ja, das ist tricky und gleichzeitig ist das ja ein Thema, das uns immer und immer wieder an verschiedenen Stellen begegnet. Warum ist das da anders als bei uns? Und ich finde, da sind 2 Dinge wichtig. Das eine ist, dass wir Kindern zumuten dürfen, dass in unterschiedlichen Familien unterschiedliche Dinge unterschiedlich laufen. Das gibt's ja auch. Warum fahren die so oft in Urlaub oder warum fliegen die und wir fahren immer nur auf dem Bauernhof oder umgekehrt oder so. Und da hat man natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, bei unterschiedlichen Familien laufen Dinge unterschiedlich. Und gleichzeitig verstehe ich diese extra Ebene von, ich will halt nicht sagen, naja, mir ist das zu stressig mit dem Wichtel, weil ich sonst den Weihnachtszauber zerstören würde. Und ich glaube schon, dass wenn mein Kind so zu mir kommen würde und sagen würde, Mensch, ich hätte auch gern so einen Wichtel wie der Max, dass ich das auch wichtig finde, diese Sehnsucht oder diesen Wunsch dahinter ernst zu nehmen und auch so ein bisschen zu gucken, was genau stellst du dir denn vor, was wäre denn schön für dich? Und dann irgendwie auch zu schauen, gibt es vielleicht auch sowas wie so ein Mittelding, ja? Also ich weiß, dass man diese Weihnachtswichtelgeschichten extrem aufwendig machen kann und gerade wenn man in soziale Medien guckt, kriegt man oft wirklich auch so Eindrücke von wegen, da müssen Eltern jeden Tag mehrere Stunden, ne, elaborierteste Sachen machen, damit diese Wichteltür funktioniert. Mhm. Ich habe jetzt aber neulich zum Beispiel auch in der Buchhandlung gesehen, dass es mittlerweile von manchen Kinderbuchverlagen so eine fertige Box gibt, ja, mit Wichteltür und 24 ja. Briefen sozusagen schon vorverpackt, mhm. die man einfach nur noch jeden Abend einmal da so kurz hinlegen muss, und es ist sozusagen ein komplett in sich geschlossenes Ding. Und okay. das wäre zum Beispiel was, wo ich auch sagen würde, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind hat eine sehr große Sehnsucht und ich habe gleichzeitig ne, nicht so Bock auf den Mental Load, dass man vielleicht sagen würde, weißt du was, wenn du dir das sehr wünschst mit einem Wichtel, dann gucke ich mal, ob ich vielleicht doch auch einen zu uns einladen kann, und dann das aber auf eine Weise machen, die dann eben nicht ne, mir über den Kopf wächst, sondern wo ich so eine Abkürzung nutze. Also es gibt da wirklich mittlerweile mehrere von solchen fertigen Wichtelboxen, die ich nicht generell empfehlen würde, aber in einer Situation, wo eine kindliche Herzenswunschgeschichte dahinter steht, vielleicht zumindest mal in Erwägung ziehen würde.
Ja, mir hat auch manchmal schon einfach geholfen, sozusagen das nur anzuerkennen. Also sagen, weiß ich auch nicht. Also schade. Ist ja erstmal die Frage, ne? Also warum haben wir, wieso haben wir das nicht? Wieso hat das der Paul? Du, weiß ich nicht. Die sind halt zu uns nicht gekommen, aber was? Und dann eben das, was du gerade sagtest, würde ich jetzt seit heute hinzufügen. Aber was hättest du denn da gerne? Und vielleicht kann das ja auch wirklich nur ein, wir könnten ja stattdessen, keine Ahnung, ins Schwimmbad gehen. Also das ist nicht immer sozusagen nur, bei dir ist leider nichts drin übrig bleibt.
Ja. Okay. Gut. Genau, und ich wollte dir auch noch eine E-Mail vorlesen, die mich erreicht hat, die an uns beide gerichtet war, aber die tatsächlich bei mir im Postfach ankam. Und da hat uns Kathi geschrieben, eine längere Mail, und ich lese einen Auszug daraus vor, wo sie darüber schrieb, wie unser Podcast für sie so einem schönen Ritual geworden ist. Sie hat nämlich geschrieben: Dein Podcast mit Oliver ist für mich schon zu einem kleinen Ritual geworden, auf das ich mich jede Woche aufs Neue freue. Meine Me-Time, einmal in der Woche im Wald in Ruhe eurem Podcast lauschen. Ich höre euch so gerne zu, ihr macht das toll. Und danach ist mein Akku ein kleines bisschen voller und manchmal bitzelt mein Gehirn auf wundervolle Weise, weil man neue Impulse zu ganz unterschiedlichen Themen bekommt. Danke dafür. Das hat mich sehr berührt.
Das ist sehr schön.
Bisschen Ritterschlag an einem schweren Tag.
Irgendwo geht es jemand ein bisschen besser, das ist schön.
Ja, es ist auch ein Element von Selbstwirksamkeit.
Liebe Grüße.
Genau, ja, danke Kathi. Danke an alle, die uns schreiben an podcast@noraimlau.de. Wir freuen uns immer riesig über eure Rückmeldungen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wir sitzen da wirklich jede Woche so ein bisschen gespannt vor unserem Postfach, wenn die neue Folge erschienen ist, und warten drauf, dass uns jemand schreibt. Insofern ist das total schön, dass ihr das tut. Vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Unterstützung in den letzten Wochen. Wir haben das Gefühl, wir grooven uns immer mehr ein in diesem Podcast-Game. Dank euch. Bis nächste Woche, dann geht's weiter.
So ist es. Bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal super schwer, manchmal leichter, aber immer interessant. Thank you.